herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre. Der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen. Wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E.
Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Philipp Pönisch und mit mir dabei ist immer noch der großartige Nick Stieglitz. Und auch heute heißt es wieder Moin aus Schwerin MV nach Bünde NRW. Hallo Nick.
Ja, moin Philipp. Hört sich ja mit einem richtig coolen Intro direkt noch ein bisschen spannender an, würde ich sagen.
Ja, so langsam habe ich mich dran gewöhnt. Ist wirklich toll geworden. Und wir haben auch Feedback bekommen von André aus Hamburg. Und André aus Hamburg ist gerade in Mexiko im Urlaub, wenn ich das richtig verstanden habe. Also unser Podcast geht auch langsam international. Und André findet das Intro auch super. Und er hat aber einen kleinen Fehler bemerkt. Und der ist mir beim Schneiden des Podcasts auch direkt aufgefallen. Und Nick, den muss ich jetzt erstmal zu Beginn dieser Folge klarstellen. Ich habe nämlich in Folge 10 gesagt, wenn der Aktienkurs sich verdreifacht, heißt das nicht, dass eine Aktie oder ein Unternehmen das Dreifache wert ist. Und natürlich ist es in dem Moment sehr wohl das Dreifache wert, weil einfach die Leute bereit sind, das Dreifache zu zahlen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass wenn der Kurs sich verdreifacht, dann hat das Unternehmen nicht auf einmal das Dreifache an Gewinnen oder Umsätzen, ja, sondern einfach aktuell wird das Dreifache dafür bezahlt. Also große Sorry an der Stelle, da habe ich mich versprochen und ja, bin ich sehr froh über dieses Feedback.
Ja, Philipp, kann passieren. Wir finden es super cool. Wir haben uns total gefreut, dass dieses Feedback kam. Also Grüße nach Mexiko. Das ist super wichtig. Also wenn euch irgendwas auffällt oder wir mal irgendwie Quatsch erzählen, dann haut uns das gerne direkt um die Ohren und dann werden wir das auch sofort gerade stellen.
Heute, wir müssen dazu sagen, wir zeichnen jetzt am 27. Januar schon auf und wir wollen ja auch in diesem Podcast so ein bisschen Aktualitätsbezug haben. Und da, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, das Ganze vielleicht schon Makulatur ist, was wir heute über den Markt besprechen, wollte ich dieses Datum einmal dazu sagen. Nick, viele meiner Kunden sprechen mich jetzt im Januar darauf an und sagen, Mensch Philipp, was ist denn da los? In meinem Depot ruckelt es so ein bisschen, muss ich jetzt verkaufen? Kriegst du die gleichen Anfragen? Wie gehst du damit um und wie siehst du gerade die aktuelle Marktsituation, Nick?
Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich meine, jeder, der in sein Depot guckt, wird das aktuell spüren. Es ist ja nun seit Corona im Grunde fast wie am Faden gezogen hochgegangen und viele Marktteilnehmer sind auch neu dazugekommen und sind es jetzt gar nicht gewohnt, dass das auf einmal auch mal in die andere Richtung gehen kann. Und das betrifft ja vor allem Technologiewerte, vor allem auch die aus der zweiten, dritten Reihe, sagt man, also eher die kleineren Unternehmen, die noch viel Fantasie hatten, die vielleicht noch gar keine Gewinne machen. Und ja, da gibt es so den einen oder anderen, der aufgrund des so hohen Wachstums zuvor dann auch sehr, sehr viel in diesen Unternehmen investiert ist. Und die Leute spüren das natürlich extrem. Da haben wir ja schon von Beginn an vorgewarnt. Man sollte halt immer darauf achten, dass man ein ausgeglichenes Portfolio hat, nicht zu sehr den Trends hinterherlaufen, weil das sind teilweise Unternehmen, die jetzt sich gefünftelt oder gesechselt haben. Das ist natürlich schon heftig. Der gesamte breite Markt, ja, ist auch ein bisschen zurückgekommen. Da ist es jetzt aber noch, also wenn man jetzt mal so von außen drauf guckt, ist das noch nichts Wildes. Das sind einfach Geschichten, die wir an der Börse immer wieder haben. Es gibt auch immer Themen an der Börse. Man sollte da aufpassen, dass man nicht zu viel Panik schiebt und sich nicht beeinflussen lässt von irgendwelchen Horrorszenarien. Man muss halt schon sagen, im Moment haben wir ein paar Themen, ganz klar. Also das Thema Russland, Ukraine, also wenn wir einfach global solche Geschichten haben, ist das immer auch ein Thema für eine Börse, weil wenn da wirklich, wenn da wirklich der Krieg ausbricht, wenn man das so sagen kann, dann betrifft uns das alle. Und deswegen, und das ist so ein Thema, wenn wir nach China gucken, diese Zero-Covid-Philosophie in China, also die sind ja sehr stringent, wenn es da Corona-Fälle gibt, dann machen die ganze Stadtteile zu. Da ist so ein bisschen die Angst im Raum, jetzt gerade durch die neuen Varianten von Covid, dass wir dann eventuell auch wieder, ja, dass Häfen geschlossen werden, dass wir Lieferkettenprobleme haben. Das, was wir letztes Jahr ja schon ziemlich extrem hatten, das haben wir ja alle an den Preisen auch gemerkt, dass sowas nochmal in die Richtung geht. Und natürlich auch die Zinspolitik der Notenbanken. Die Leitzinsen, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der weiß das, sie sind ja historisch niedrig und das ist gerade für junge Unternehmen, die noch viel Kapital sich beschaffen müssen, zu günstigen Zinsen aktuell ist das natürlich sehr, sehr gut. Man kommt günstig an Geld und dadurch kann man dann auch einfach die Bewertung dieser Unternehmen auf viele Jahre sehr günstig kalkulieren, weil wenn man leicht an Geld kommt und dann damit Gewinne macht, dann ist die Marge, die Spanne natürlich super. Nur wenn dann dieses Geld, was man aufnimmt, teurer wird und das ist dann durch eine Erhöhung der Zinspolitik so, auf einmal geht die Rechnung dann vielleicht nicht mehr ganz so auf und da ist so ein bisschen Angst im Raum und ja, jetzt steht ja zur Diskussion, ob es vielleicht dieses Jahr 3 oder 4 Zinsanpassungen gibt. Man muss halt immer das ein bisschen noch relativieren. Wir sind in einem sehr, sehr niedrigen Zinsumfeld und selbst wenn die Notenbanken jetzt sagen, wir passen das an, was sie sicherlich machen werden, dann erfolgt das im verhältnismäßig noch relativ kleinen Maßstäben. Also aus meiner Sicht, es gibt Themen, ja, aber man sollte nicht panisch werden. Man sollte das einfach auch nutzen, um vielleicht mal für sich selber nochmal zu analysieren, ist man auf dem richtigen Weg, hat man vielleicht zu viel in eine Richtung spekuliert. Die Kunden, die jetzt ein sehr breit gemischtes Depot haben, die spüren das, aber die brauchen da keine Bauchschmerzen haben. Und im Zweifel, wenn es dann doch mal ein Ticken ungemütlicher wird, dann einfach auch nochmal die Überlegung anstellen, ob das vielleicht auch gute Gelegenheiten sind, mal wieder reinzugehen in gewisse Titel, die vielleicht vorher zu teuer waren.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also ich rede mit meinen Kunden ja auch darüber und ich sage, viele Kunden haben Liquidität noch zu liegen, ja, Cash zu liegen und warten auf den Call, dass wir sagen, und jetzt ist mal wieder richtig ein Schnäppchen drin. Ich finde persönlich, das ist jetzt auch noch nicht so richtig der Fall. Also wir haben die Luft ein bisschen rausgelassen, extrem lange, also viele, die neu erst jetzt auch an der Börse sind oder ihre Depots jetzt frisch haben, kennen ja, wie Nick das gesagt hat, nur eine Richtung. Und das ist jetzt einfach auch mal so, das gehört dazu. Wir haben gewisse Themen, es ist jetzt überhaupt kein Panikthema. Was man machen kann, ist, ob die Allokation vielleicht noch stimmt, also die Zusammensetzung des Depots, wenn sich da aufgrund der historischen Entwicklung vielleicht ein Ungleichgewicht gebildet hat, ne, dann kann man da vielleicht mal überprüfen. Aber an sich ist das jetzt für mich auch noch kein Stressszenario.
Ja, ich sehe es genauso und ich möchte noch einen Gedanken mal in den Raum werfen. Wir müssen auch ein bisschen relativieren, gerade bei den Technologieunternehmen, die ja durch Corona teilweise enorm profitiert haben. Die haben teilweise Wachstumsraten von 50% oder sogar 100% im Umsatz gehabt. Also wirklich eine wahnsinnige Entwicklung, weil aber sich auch die Gesellschaft geändert hat. Und jetzt kommen neue Zahlen, neue Quartalszahlen der Unternehmen und jetzt merkt man auf einmal, Moment mal, das Wachstum ist jetzt geringer geworden. Und da scheint der ein oder andere von überrascht zu sein. Nur, ich meine, es liegt ja auf der Hand. Also durch Corona hat sich einiges geändert, klar. Aber dass diese Unternehmen auch irgendwo mal wieder ins normale Wachstum kommen, gerade weil sich auch die Corona-Situation ja ein Stück weit verändert hat, dann ist das mehr als normal. Und jetzt überlegt mal, wenn ein Unternehmen, ich sag mal, 2020 um 100% gewachsen ist, 2021 vielleicht auch nochmal um 100%, wenn es dann 2022 vielleicht nur um 10% wächst, dann könnte man es mit der Panik zu tun bekommen und sagen, oh Gott, das ist ja nur noch ein Zehntel des Wachstums. Man darf aber nicht vergessen, dass diese 10% quasi nochmal aufgesattelt werden auf die 100% vom Vorjahr und davor auch schon mal auf die 100 davor. Also es ist immer noch ein super hohes Wachstum und es gibt eben Marktphasen, da wird ein Wachstum vorweggenommen oder da wird es einfach extrem beschleunigt. Aber wenn es Unternehmen schaffen, auf dem Niveau trotzdem noch weiter zu wachsen und selbst wenn sie vielleicht ein bisschen weniger wachsen, dann können das immer noch sehr gute und stabile Unternehmen sein. Also auch da wieder, da sollte man sich nicht zu sehr von Panik treiben lassen.
Ein großes Thema, was auch damit reinspielt, weshalb es auch so ein bisschen ruckelt, soll das Thema unserer heutigen Folge sein, nämlich Inflation.
Genau, Philipp, du hast da auch, glaube ich, eine schöne Definition erstmal zum Einstieg mitgebracht. Hau doch mal raus.
Ja, wie früher in der Schule, ne? Erstmal Richtung Wikipedia geguckt.
Gab es das damals schon bei dir?
Ja, klar.
Okay, cool.
Ich weiß nur, dass es sehr lange gedauert hat, bis die Seite sich geladen hat in meinem Zimmer damals. Also Inflation, auch Preissteigerungsrate oder Teuerung genannt, bezeichnet im Allgemeinen den Anstieg des Preisniveaus einer Ökonomie über einen bestimmten Zeitraum. Steigt das allgemeine Preisniveau, dann kann jede Geldeinheit weniger Güter kaufen und folglich spiegelt die Inflation also eine Abnahme der Kaufkraft wider. Das heißt, wirklich vereinfacht gesagt, Preise steigern sich für gewisse Güter und es wird einfach teurer, diese Güter zu bekommen. Und im Gegenzug heißt es, wenn man eine feste Summe hat, dass man eine geringere Anzahl der Güter dann auch bekommt und sich die Kaufkraft dadurch verringert. Quelle Wikipedia, hey.
Sehr also ist ja sehr fundiert auf jeden Fall Wikipedia, würde ich sagen. Aber ja. Es hörte sich zumindest sehr plausibel an, was du uns da zu erzählt hast. Von daher, glaube, das war so sehr verständlich.
Ich sag mal, die meisten können ja auch mit dem Begriff Inflation was anfangen. Aber wir wollen heute in dieser Folge auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, was das eigentlich bedeutet. Und das ist ja so ein Schreckgespenst, was jetzt gerade wieder über uns allen kreist. Und Inflation, wie gesagt, als Anstieg eines Preisniveaus, wie bestimmt sich die überhaupt? Es gibt einen Warenkorb, der vom Statistischen Amt festgelegt wird. Und da wird versucht, ein Durchschnittshaushalt, nicht den Durchschnittsbürger, sondern ein Durchschnittshaushalt in seinem Ausgabeverhalten über verschiedene Jahre zu begleiten. Und ein ganz wesentlicher Punkt, der in diesem Warenkorb ist, ist das Thema Kosten für Wohnen. Mieten beispielsweise oder auch bei einer selbstgenutzten Immobilie der Gegenwert von so einer fiktiven Miete, wie entwickelt sich der? Dann das Thema Verkehr, ja, öffentliche Verkehrsmittel oder auch die Nutzung von privaten Fahrzeugen, Spritpreise. Nick, ich habe gestern für 1,99 getankt. Unfassbar. Wahnsinn. Es war eine Autobahntankstelle, aber trotzdem unfassbar. Das Thema Freizeit, Nahrungsmittel, Kleidung, Möbel und so weiter. Also in diesem Warenkorb sind verschiedene Güter und Dienstleistungen aufgelistet. Insgesamt sind es um die 750 Stück mit insgesamt 300.000 Preisen. Und da schaut man einfach, wie entwickelt sich der Preis von dem Gut oder von dieser Dienstleistung im Vergleich zu dem Vorjahr. Und dieser Warenkorb an sich wird auch permanent angepasst. Das ist zum einen logisch, ja, weil sich nun mal auch ein Ausgabeverhalten verändert. Also wenn man beispielsweise früher einen Brief geschickt hat und Ausgaben für Porto hatte, schickt man jetzt eine E-Mail, also als einfaches Beispiel. Sodass dieser Warenkorb in der Zusammensetzung angepasst wird und auch in der Gewichtung. Viele sehen da die Kritik drin, dass dieser Warenkorb gar nicht das Persönliche widerspiegelt. Dass es einfach zu allgemein gehalten ist und auf das eigene Leben gar nicht abgestimmt ist. Das stimmt natürlich. Nichtsdestotrotz gibt es eine gefühlte Inflation. Jeder von uns spürt das, dass gewisse Preise einfach sich steigern. Und wenn man mal für sich selbst das rausfinden will, wie eigentlich die eigene Inflation ist, da gibt es einfach auch einen Inflationsrechner, der dieses persönlich ausrechnet. Wir gucken mal, dass wir das in die Shownotes packen. Nächste Neuerung hier.
Müssen wir mal gucken. Ich finde das super spannend. Das kann man ja wirklich mal für sich berechnen, weil zum Beispiel, du sprichst von den Spritpreisen, die sind ja extrem teuer geworden. Das trifft auch die meisten. Ich fahre ja zum Glück elektrisch, also zum Glück in Anführungsstrichen, habe diesen Posten zum Beispiel überhaupt nicht. Das heißt,
ja, die Strompreise sind nämlich nicht gestiegen.
Ja, sind auch gestiegen oder kommen, aber also bei uns jetzt noch nicht. Aber genau, also das heißt letztendlich, wie viel Philipp da an der Zapfsäule zahlt, ist mir zum Beispiel völlig egal. Also ja, zumindest für mein Inflations Rechenbeispiel. Empfinden. Und genau, und von daher, ja, mach das ruhig mal. Das ist, glaube ich, echt spannend, sich das mal wirklich vor Augen zu führen.
Ja, und dementsprechend diese allgemeinen täglichen, es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen den Dingen des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Nahrungsmittel oder auch die Spritpreise, und den Dingen, die man sich nicht permanent kauft, wie beispielsweise größere Anschaffungen, technische oder auch kulturelle Geschichten, ein Konzert oder wie auch immer. Und deswegen gibt es ja auch da schon eine Diskrepanz. Und das führt so, ist so meine Meinung, auch zu diesem Unmut in der Bevölkerung, weil die täglichen Sachen gefühlt stärker steigen und das spürt man jeden Tag. Und die nicht alltäglichen Sachen, wenn das mal steigt, dann spürt man es ja nicht sofort.
Ja, absolut. Also ich kann ja ein Beispiel nennen, was ich sofort spüre. Da habe ich nämlich gestern oder vorgestern eine E-Mail bekommen, dass The Zone, also das kennen ja vielleicht die meisten, ist ein Sportsender. Richtig. Und ich als alter Bielefelder muss mir ja ab und zu mal zum Glück die Bundesliga angucken. Und jetzt wollen die statt 15 Euro 30 Euro im Monat haben. Und das finde ich schon echt super heftig. Also das ist ja fast schon Hyperinflation.
Zu dem Thema Hyperinflation kommen wir nachher. Aber ja. Ich finde, wo wir gerade bei dem Thema alltäglichen Beispielen sind, Nick, was bedeutet das denn für unseren Geldbeutel auch? Also hast du auch andere Beispiele dabei für jemanden, der jetzt nicht unbedingt Fußballfan ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal so ein ganz einfaches Beispiel, um sich das einmal zu verdeutlichen. Stellt euch mal vor, wenn ihr jetzt zu einer Eisdiele geht und eine Kugel Eis wollt, dann kostet die, weiß ich nicht, 1,30, 1,50 vielleicht. Und vor 30, 40 Jahren habt ihr dafür umgerechnet 15 Cent bezahlt. Also damals war es noch D-Mark. Die Älteren unter euch werden das noch kennen. Aber so umgerechnet wären es 15 Cent. Und da kann man ja sagen, seitdem hat sich der Preis für eine Kugel Eis quasi verzehnfacht. Und ja, was bedeutet das für euch? Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt irgendwann mal euch 10.000 Euro angespart. Die habt ihr dann auf dem Sparbuch liegen. Also ich richte nochmal Grüße an Olaf Scholz, unseren Kanzler. Glückwunsch auch an dieser Stelle erstmal, aber er ist ja ein großer Freund vom Sparbuch. Das wisst ihr. Der Sparbuch-Olaf. Philipp, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt hat der Mann große Macht. Also ist ja nicht negativ gemeint, es ist einfach ein Fakt, dass der Herr Scholz ein Fan vom Sparbuch ist. Vielleicht hat sich das auch mittlerweile geändert, ich würde es ihm wünschen. Aber jetzt rechnen wir das doch mal durch. 10.000 Euro angespart, ihr packt ja auch Sparbuch. Und Philipp und ich erzählen euch jetzt von einer Inflation und das ist alles ganz schrecklich. Und dann sagt ihr, Moment mal, ja, wenn ich das jetzt 10 Jahre auf dem Sparbuch liegen lasse, dann stehen auch immer noch 10.000 Euro da. Wo ist das Problem? Habt ihr grundsätzlich recht. Nur, Philipp hat es ja vorhin auch schon mal ausgeführt, was diese Inflation mit dem Geld machen kann. Wenn wir eine Inflation haben und die liegt im Durchschnitt ungefähr bei 2% pro Jahr, bedeutet das einfach...
Ich habe mal nachgeguckt, von 1979 bis 2020, also sprich 2021, 2022 ist noch gar nicht dabei, durchschnittlich 2,2%.
Ah ja, okay, also 2,2% im Durchschnitt.
Glückscheißeffekt.
Ja, muss ja sein. Wir wollen ja genau sein, also ist alles gut. Dann bedeutet das einfach nur, ja, nominal stehen immer noch 10.000 Euro da, aber ihr kriegt halt jedes Jahr 2,2% weniger für euer Geld, was nach 10 Jahren bedeuten würde, dann sind die 10.000 Euro quasi nur noch 8.000 Euro wert. Und jetzt haben wir im Moment eine Situation, wo die Inflation deutlich höher ist. Also wir reden eher von 4, 5, vielleicht stückweise sogar noch mehr Prozent Inflation. Als Horrorszenario, wofür wir jetzt nicht ausgehen, aber wenn wir bei so einer Inflation bleiben würden, dann wären eure 10.000 Euro nach 10 Jahren noch ungefähr 6.000 Euro wert. Und dann ist auch egal, was da auf dem Papier steht. Entscheidend ist, wie viel könnt ihr euch davon kaufen, wie viel Kugeln Eis könnt ihr euch davon kaufen. Und ich kann auch noch mal ein Beispiel nennen. Wir haben ja damals über diese Käsetheke gesprochen, die ja bei euch total gut angekommen ist. Ihr stellt euch mal vor, ich war jetzt vor 10 Jahren...
Folge 3 für die Leute, die...
Folge 3, genau. Ja, genau. Ich war vor 10 Jahren bei uns hier im schönen Edeka vor Ort und habe mir einen richtig geilen Käse gekauft. 500 Gramm, 10 Euro, super Sache. Konnten wir 2 Abende richtig schön genießen. Und dann wackele ich heute wieder in den Edeka und der Verkäufer sieht mich schon von Weitem und sagt, ey Nick, da bist du ja wieder. Der Käse damals war doch geil, ne? Ich sage, ja, war gut, hat mir gefallen. Ich hätte gerne den gleichen, nochmal 500 Gramm, hau dem da 10 Euro auf den Tisch und sag, jo, passt so. Und dann guckt er mich verdutzt an und sagt, wie passt so, ja? Wie 10 Euro 500 Gramm. Und dann fängt er an, da sein Zentimetermaß rauszuholen und von diesem Käse da was abzuschneiden und sagt, nee, Kollege, du hast doch gehört, wir haben eine Inflation, du kriegst nicht mehr 500 Gramm dafür, du kriegst nämlich nur noch 300 Gramm für 10 Euro. So, ich natürlich total verärgert, total verdutzt und sage, nee, der Olaf Scholz, der sagt mir immer, Geld auf dem Sparbuch und wenn du was kaufen willst, dann holst du es vom Sparbuch und gehst an eine Käsetheke. So ungefähr, ich zitiere ihn jetzt mal. Und irgendwie klappt das ja doch nicht so. Ja, und genau das ist letztendlich Inflation.
Ja, danke, dass du uns nochmal mit an die Käsetheke genommen hast. Und das finde ich ein sehr, 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 sehr spannendes Beispiel. Es gehört zur Wahrheit auch dazu, dass es nicht nur in die eine Richtung gibt es die Inflation, dass wir, oder beziehungsweise Inflation heißt jetzt nicht nur, dass Dinge teurer werden, sondern die Inflation ist ja die Summe der ganzen Ereignisse oder der ganzen Preise, die sich da verändern. Und es gibt auch durch die Innovation auch gewisse Preise oder gewisse Waren, die günstiger werden, insbesondere im Bereich der Technik. Ne? Also man kann natürlich heute den gleichen Röhrenfernseher, wenn man ihn dann noch bekommt, wie vor 20 Jahren kaufen und muss natürlich davon einen Bruchteil seiner Kaufkraft aufbringen im Verhältnis zu damals. Oder aber man bekommt fürs gleiche Geld einen wesentlich innovativeren oder wesentlich qualitativ höheren Fernseher. Oder das Thema Speicherkarten beispielsweise. Ich erinnere mich noch damals an meine Zeit in der Schule, wo ich die Hausaufgaben mit Wikipedia gemacht habe. an meinen USB-Stick mit der Musik drauf, wo da glaube ich 16 Megabyte drauf waren.
So da 3 Lieder.
Ja, aber da war es der King auf dem Klassenhof mit.
Natürlich.
Ja, und heute hast du es im Prinzip super klein auf einem Chip mit mehreren Gigabyte. Und auch kostet es auch nicht mehr. Also von daher, ihr müsst euch vorstellen, diese Inflationsrate, die wird durch viele Dinge beeinflusst. Das wird in einen Topf geworfen und dann kommt etwas bei raus. Nick, Inflation ist ja auch teilweise gewollt. Ne? Warum eigentlich? Warum ist es gut, wenn sich die Preise steigern über die Zeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Das hat man vielleicht schon mal so gehört, dass das ein Stück weit gewollt ist. Aber was steckt wirklich dahinter? Jetzt stellt euch mal vor, wir haben ja gerade gesagt, das Geld wird mit der Zeit weniger wert, die Kaufkraft verliert. Wenn man jetzt mal umdenkt und sich mal überlegt, dass vor allem zum Beispiel auch Staaten und Regierungen sehr, sehr hohe Schulden aufnehmen, die sie ja irgendwann mal zurückzahlen müssen, da kann man sich ja vorstellen, dass das für diese Staaten ja sehr, sehr gut ist, wenn das Geld, was ich in 10 oder 15 Jahren zurückzahlen muss, wenn das dann weniger wert ist. Also letztendlich führt eine Inflation dazu, dass sich Staaten, Regierungen, teilweise auch vielleicht auch Unternehmen entschulden können. Also ein Stück weit könnte es auch bei Privathaushalten der Fall sein, aber letztendlich kann eine hohe Inflation dazu führen, dass sich Staaten entschulden und gerade dann, wenn man das Geld sehr, sehr günstig aufnehmen kann. Also man kann jetzt günstig für unter 1% Geld aufnehmen und weiß, stand jetzt jedes Jahr 2, 3 oder 4% wird dieses Geld dann nachher weniger wert und ich muss nachher gefühlt weniger zurückzahlen. Und das führt im Grunde auch zu einer Situation, die wir haben, wo wir sagen können, dass sich dieses Umfeld gar nicht groß, also kurz- und mittelfristig kann sich dieses Umfeld gar nicht groß ändern. Also weder können die Leitzinsen besonders hoch erhöht werden, noch wird die Inflation so gering sein, dass dieser Effekt nicht mehr da ist, weil dann würden viele Staaten und teilweise auch Unternehmen vor große Probleme gestellt werden.
Sofort Game Over. Also es gibt im Unternehmensbereich ja viele sogenannte Zombie-Firmen, die hoch verschuldet sind und die sich diese Wachstumsgeschichte, die sie haben, dadurch erkaufen können, dass die Zinsen niedrig sind. Und genauso sind es viele Länder, und da reden wir nicht nur von Italien und Griechenland, sondern auch vom, weiß ich nicht, Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Hey, vorsichtig.
Und Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Und dementsprechend ist das einfach auch eine Tendenz, die da gewollt ist. Und es gibt auch nicht nur den Einfluss, dass die Preise durch Angebot und Nachfrage beispielsweise sich verändern, sondern auch durch die Geldpolitik der Zentralbanken. Ne? Das ist ja das, was wir eben ausgeführt haben, dass auch die ein Interesse daran haben, dass wir eine gewisse Inflation haben. Wenn die Zentralbanken das ganze Spiel aber übertreiben und einfach die Geldmenge zu sehr erhöhen, dann endet das Ganze in einer galoppierenden oder auch in einer Hyperinflation. Jeder von uns weiß, 1923 hatten wir das, und da kennt ja auch jeder diese Bilder, wo die Leute mit einer Schubkarre voller Bargeld zum Bäcker gegangen sind, um sich ein Laib Brot zu holen, weil einfach das Geld so massiv entwertet wurde, und das hat globale Wirtschaftskrisen ausgelöst und letztlich führte das auch zu der NS-Zeit. Und Nick, du warst ja vor ein paar Jahren in Südamerika und du hast, glaube ich, was ganz Ähnliches da, also nicht vergleichbar, aber was hast du da erlebt in deinem Urlaub?
Ja, das war total spannend. Du kommst in ein fremdes Land und du willst dich auch anpassen, auch was die Währung und alles angeht. Und wir mussten wirklich feststellen, dass die auf Teufel komm raus ihre inländische Währung nicht haben wollten. Also die wollten von uns Dollar haben. Wir haben eine Rundreise gemacht, wir waren Argentinien, Brasilien, Bolivien, Peru, und ich kann mich da vor allem in Bolivien und Peru daran erinnern, dass das wirklich krass war. Und dann haben wir da mal jemanden gefragt, haben gesagt, ja, wie kommt denn das überhaupt zustande? Ja, die haben gesagt, ja, schön, wenn ihr das jetzt mit eurem einheimischen Geld hier bezahlt. Es kann aber sein, dass dieses Geld eine Stunde später nur noch die Hälfte wert ist, und deswegen, wir vertrauen dieser Währung nicht, und deswegen nehmen wir, zu dem Zeitpunkt war das zumindest so, nehmen die nur Dollar an. Und das ist schon, finde ich, du hast jetzt eben das Beispiel aus den 20er Jahren erwähnt, das ist schon krass, dass wir solche Sachen immer noch heutzutage auf dieser Welt zumindest annähernd so stark erleben können.
Ja, gar nicht weit weg ist ja auch Venezuela, und das ist ja auch in aller Munde. Dort haben wir wirklich eine extreme Hyperinflation, und dort, Nick, ist das sogar verboten, Fremdwährung zu besitzen oder anzunehmen. Und das führt natürlich wiederum zu einem Vertrauensverlust in die eigene Währung. Und letztlich ist das durch die Notenbankpolitik dort vor Ort geschuldet, in einem extrem bitterarmen Land, was grundsätzlich aber rohstoffreich ist. Und Inflation kann an der Stelle dann auch wirklich dazu führen, dass diese Armut größer wird oder einfach auch gar nicht mehr zu handeln ist. Ein Ausweg für viele Leute, auch in unseren Breitengraden, ist das Thema Krypto. Ja, weil einfach viele diesen Zentralbanken nicht mehr vertrauen und auch dieser Geldmenge, die es dort gibt, nicht mehr vertrauen und Alternativwährungen suchen, die sie am Kryptomarkt halt finden. Teaser an der Stelle, wir machen dazu eine gesonderte Folge, aber ich glaube, auch das ist inzwischen wirklich spürbar geworden.
Ja, absolut. Man muss sich die Frage stellen, wie kann ich mich denn vor einer Inflation schützen? Und die Antwort ist ganz klar, Leute, investiert in Sachwerte. Also im Bargeld zu investieren oder Bargeld zu halten, ob das jetzt zu Hause ist und am Kopfkissen oder auch im Sparbuch, das ist aus meiner Sicht einfach wirklich ein Risiko. Und klar, die Inflation ist jetzt bei uns nicht wie in Venezuela, aber letztendlich ist sie sehr hoch. Also man verbrennt Geld und hat immer dieses Risiko ausgesetzt, dass da was passieren kann. Und wenn ihr euch an Sachwerten beteiligt, und das, klar, das können zum einen Immobilien sein, das können Rohstoffe sein, aber vor allem eben auch Aktien oder Aktienfonds, dann beteiligt ihr euch letztendlich an Unternehmen. Und das ist einfach ist einerseits rechtlich eine andere Sache, aber auch von einer Wertaufbewahrung eine andere Sache, weil letztendlich, ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn euch ein Anteil von Amazon, von dem Unternehmen gehört oder von Apple, dann ist euch das im Zweifel erstmal egal, wie der Euro dasteht oder ob wir nur Inflation haben, weil ihr könnt euch auch diesen Anteil nachher in einer anderen Währung auszahlen. Ihr habt einen Gegenwert. Das habt ihr bei dann, sag mal, bei Zahlen auf dem Bankkonto habt ihr das in der Form erstmal nicht. Und das wäre deswegen einfach ein Appell, beschäftigt euch damit. Und viele sagen immer, ja, investieren, und das ist ja ein Risiko, und Aktien und Fonds, alles Risiko. Ich sehe es komplett anders. Aus meiner Sicht muss man auch drüber nachdenken, allein um sein Geld zu schützen, in solche Bereiche zu gehen. Man darf es halt nur nicht durcheinander bringen. Das heißt nicht, dass wir irgendwelche verrückten Sachen oder in verrückte Unternehmen investieren. Aber eine seriöse, vernünftige Geldanlage kann dazu führen, oder bin ich davon überzeugt, dass euer Geld deutlich mehr schützt als das Geld, was man zu Hause oder auf dem Bankkonto bunkert.
Ja, und wer immer nur auf Sicherheit bedacht ist, ja, nicht einen Fuß ins Wasser zu oder nicht mit einem Fuß ins Wasser zu gehen, und das Geld darf ja nicht schwanken, der wird niemals da ausbrechen können. Aus dieser Abhängigkeit, aus dieser Spirale, dass einfach das Geld an Wert verliert.
Ja, und was ist das denn für eine Sicherheit, Philipp? Das ist ja eine Scheinsicherheit. Die einzige Sicherheit, die ihr habt, wenn ihr das Geld nicht anlegt, ist die Sicherheit, dass euer Geld, ja genau, dass ihr garantiert verliert, euer Geld wird weniger. Und wir haben ja noch andere Risiken noch gar nicht angesprochen. Also Geld bei der Bank hat ja noch mehr Risiken als einfach nur die Inflation. Das ist ja auch vielen nicht bewusst, dass das Geld, was ihr bei der Bank liegen habt, dass das im Grunde, dass ihr damit einer Bank dieses Geld erstmal leiht. Also da müssen, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal das angesprochen haben, das Thema, aber das ist ein sehr, sehr großes Thema. Aber glaubt nicht, dass es irgendeine Art der Geldanlage gibt, die 100% sicher ist. Und von daher sollte man da sich einfach mal ein bisschen mehr Gedanken drüber machen.
Lass uns noch mal kurz einen Blick in die Praxis werfen. Vor allem einen Ausblick geben. Für mich ist immer so ein wichtiges Thema und auch für viele andere Leute, was ist eigentlich mit der eigenen Altersvorsorge? Wenn man in seine Renteninformation guckt, dort steht die zu erwartende Rente da drin. Und Nick, lass uns einfach mal ein Beispiel machen. Dort steht drin, man bekommt 1.200 Euro Bruttorente von der gesetzlichen Rentenversicherung. Da könnte der ein oder andere ja vielleicht sagen, ja Mensch, da komme ich ja vielleicht mit hin. Ne? Hab vielleicht noch ein bisschen hier und da selbst was angespart. Das passt. Nick, wie viel Kaufkraft ist denn das, wenn man in Rente geht?
Ja, das ist ja genau die richtige Frage, die man sich stellen sollte, die sich aber kaum einer stellt. Dabei steht es sogar hinten auf der Renteninformation, steht da sogar ein Hinweis zu drauf. Also 1.200 Euro, ja, gebe ich dir recht, da wird der eine oder andere sagen, passt für mich. Wenn wir das jetzt mal auf 30 Jahre hochrechnen und nur die 2% an Inflation mal annehmen, dann redet man nachher von einer Kaufkraft von etwas über 600 Euro.
600 Euro.
Also das ist so, als wenn ihr jetzt in Rente geht und dann 600 Euro habt, da würden die wenigsten mit klarkommen. Natürlich, es gibt auch Rentenanpassungen und Steigerungen, zumindest rein, also die gab es auch. Aber wer sich mal ein bisschen mit unserem Rentensystem beschäftigt hat, der wird jetzt zumindest nicht seine Hand dafür ins Feuer legen, dass das so weitergeht oder dass es vielleicht sogar schlechter wird in Zukunft. Also wenn ihr solche Hochrechnungen macht, dann denkt immer dran, eine Inflation mit einzukalkulieren. Und die führt, also ich sag mal, viele von euch würden jetzt sagen, Moment mal, wenn ich jetzt 2% oder vielleicht 3% Inflation habe, dann muss es doch das Ziel sein, zumindest diese Inflation zu schlagen, um meine Kaufkraft zu erhalten. Und genau das wäre der richtige Gedanke, zu sagen, man muss jetzt nicht verrückte Sachen machen mit Geldanlage, um unendlich reich zu werden, aber man muss doch zumindest sein Vermögen schützen und im besten Fall ist sogar aus den 1.200 Euro, vielleicht schafft man es, eine Kaufkraft von 1.500 oder 1.800 werden zu lassen, aber lasst es nicht dazu kommen, dass nachher 600 Euro daraus werden.
Wie man das genau anstellen kann, das wollen wir in der künftigen Folge auch besprechen, in der Altersvorsorge neu gedacht Folge sozusagen. Ein letzter Exkurs noch in den Alltag, für uns auch als Versicherungsvermittler. in vielen Versicherungsprodukten ist eine Dynamik bereits mit drin. Teilweise kann man sie wählen, teilweise nicht. Nick, was hältst du eigentlich davon? Wir haben den Bereich Sach zum Beispiel, also Hausrat, Gebäude. Da ist es ja obligatorisch mit drin. Was ist so deine Meinung?
Ja, letztendlich, es passt, also jetzt werdet ihr euch fragen, ey, Moment mal, Versicherung, wie passt das zum Thema? Ja, hat mit Inflation genauso zu tun. Also jetzt, das haben auch ein paar Kunden mitbekommen, das haben wir gemerkt, dass die Versicherungen im Bereich Hausrat und auch vor allem Gebäude dieses Jahr ein Stück weit teurer geworden sind. Woran liegt das? Ja, wenn ihr euer Gebäude versichert und wenn es zum Beispiel dagegen, dass es abbrennt, dann erwartet ihr ja, wenn das Haus in 10 Jahren abbrennt, dass ihr ein neues Haus wieder hingestellt bekommt. Ihr habt also eine Neuwertversicherung. Jetzt ist es aber so, wenn wir das heute versichern und wir festlegen, das Haus zum Beispiel hat einen Wert von 400.000 Euro, dann mit dem Wissen, was ihr jetzt habt zum Thema Inflation, werdet ihr sagen, Moment mal, wenn das in 10 Jahren abbrennt und ich dann 400.000 Euro von der Versicherung kriege, dann reicht das ja nicht, um in 10 Jahren dieses Haus wieder aufzubauen, weil durch die Inflation die Preise steigen.
Muss und halt Zimmer kleiner werden, das Haus dann, ne?
Ja, aber ist dann auch nicht gar, also bei der Gebäudeversicherung gilt Naturalersatz. Letztendlich musst du das Haus so hinstellen, wie es vorher war, in gleicher Art und Güte.
So ist es.
So, und dann hast du, da kann, genau, da, du könntest jetzt nicht einfach sagen, ich baue jetzt 50 Quadratmeter weniger, also zumindest ist es rein rechtlich auf dem Papier so. Und ja, deswegen ist es auch bei den Versicherungen oder bei diesen Versicherungen so wichtig, dass wir uns dieser Kostensteigerung anpassen. Und wenn das dann mal so kommt, dass ihr eine Nachricht von einer Gebäudeversicherung bekommt, wo steht, ja, sorry, es wird jetzt 4% teurer wegen den Kostenanpassungen, dann ärgert euch nicht darüber. Das ist in eurem Sinne und das soll auch genauso sein, damit ihr auch jederzeit wirklich einen Anspruch auf eine Neuwertversicherung habt.
Also das heißt, da eine sehr gute Idee und da übernimmt der Versicherer auch obligatorisch. Ne? Man kann dem widersprechen, kann man auch durchaus mal vielleicht ein Jahr machen, wenn es gerade nicht passt oder wie auch immer, aber da passt der Versicherer auf euch auf. Da, wo ihr so ein bisschen mehr wählen könnt, ist im Bereich der Lebensversicherung. Da gibt es ja diese Dynamik, Preis und Leistung steigern sich gleichermaßen. Was ist da deine Meinung, Nick?
Ja, also da würde ich fast behaupten, dass ich da jetzt gerade wenig zu sagen kann, weil das kommt ein bisschen drauf an. Also es kommt auf die Situation an, es kommt auf den Fall an. Man kann sowas machen, ja, gerade bei Biometrieverträgen, wo dann vielleicht auch noch ein Risiko mit drin ist, kann sowas Sinn machen. Also da wäre mein Vorschlag eher, dass wir vielleicht das mal als eigene Folge machen, weil ich weiß, ich würde ausschweifend werden.
Okay, gute Idee auch im Hinblick auf die Zeit. Ich habe noch ein kleines Beispiel mitgebracht, damit wir hier auch ein bisschen interaktiv werden in unserem Podcast. Und zwar kennt ihr den Big Mac Index? Der Big Mac Index, das ist ein, da wird geguckt, was kostet ein Big Mac in verschiedenen Ländern? Denn der Big Mac wird ja grundsätzlich immer gleich hergestellt. Das ist ein Brötchen, ein Stück Fleisch, ein Salat und wieder Brötchen. So. Und das heißt, das wird überall, ist dieser Big Mac, schmeckt da an und für sich auch gleich. Und dann vergleicht man, wie teuer er in den verschiedenen Ländern ist. Und das kann man natürlich auch historisch machen, um zu gucken, wie hat sich eigentlich der Preis vom Big Mac verändert. Nick, heute kostet ein Big Mac in Amerika $5,66. Weißt du, wie viel der 1990 gekostet hat?
Das Problem ist, ich war, glaube ich, schon seit 15 Jahren nicht mehr bei Burger King oder überhaupt bei McDonald's oder Burger King.
Okay, also, dann helfe ich dir.
Also, ich könnte jetzt
McDonald's und nicht Burger King, davon mal ab.
Achso, ist das so, oh ja, siehst du, das sagt ja schon alles.
Ja, alles gut. $2,20, 1990. Also das heißt, man bekommt, hätte damals fürs gleiche Geld, ja, 2,5 Big Mac fast bekommen. Und das zum Thema Inflation.
Ja, ich finde, das ist ein super Indikator. Also wieso haben wir jetzt gerade eine halbe Stunde versucht, den Leuten zu erklären, was Inflation bedeutet?
Genau, kommt mit an die Käsetheke oder zu Mc's.
Genau.
Haben wir irgendwas, ja, Philipp, vergessen?
Ich glaube nicht. Also wenn doch, bitte schreibt uns gerne eine Nachricht. Das greifen wir nochmal auf. Und ansonsten würde ich sagen, Philipp, lass uns doch die Folge mit einem, wie ich finde, echt coolen Zitat beenden von zwei absoluten Fachleuten, die ich wirklich sehr, sehr schätze und die auch richtig was auf dem Kasten haben. Also Philipp, ich bin gespannt, was du da jetzt zu berichten hast.
Du trägst immer so dick auf. Also das Zitat des Tages ist von Geldlehre, super Podcast. Und die Jungs von Geldlehre, die sagen, passt auf euch auf, passt auf euer Geld auf, damit es nicht leer ausgeht. Und das ist es letztlich, diese Folge passt da so gut rein. Wenn man da nicht aufpasst, dann ist das Geld einfach weniger wert und geht sozusagen auch leer aus. Ja, und mit diesen Worten entlassen wir euch aus Folge 11. Wie gesagt, die nächste Folge wird sich ums Thema Altersvorsorge drehen, wie man das neu denken kann. Und auch hier wieder der Appell, Wenn es euch gefällt, sprecht bitte darüber, lasst eine Bewertung da und folgt dem Podcast, denn so werden wir ein bisschen relevanter.
Ja, genau. Macht das gerne, Leute. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis demnächst.
Ciao, ciao.
Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E.